Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Und wenn wir schon über das Wetter reden, zum Anfang dies wegen des heutigen Datums. Meine gar nicht katholische Großmutter meinte jeweils am 2. Februar, also an dem katholischen Tag der Lichtmesse, Lichtmess bei Tag ich es. Es meint, dass es jetzt bei Essenszeiten schon wieder oder noch immer hell sei. Über Lichtmess auch nur so viel. Es ist ein katholischer Feiertag, der genau 40 Tage nach Weihnachten begangen wird und offiziell Darstellung des Herrn heißt. Volkstümlich wurde er Mariä Lichtmess oder auch Mariä Reinigung genannt. Traditionell wurden nun die Krippe und der Weihnachtsbaum aus der Stube entfernt. Wenn Sie dies schon am Dreikönigstag am 6.1. erledigt haben, dann handeln Sie nach den Geboten, die die katholische Kirche aufgrund einer Liturgiereform vorgegeben hat. Mariä Lichtmess oder eben Reinigung erinnert an das jüdische Reinigungsritual, das Maria vollzog. In der damaligen Welt galt eine Frau während 30 Tagen nach der Geburt eines Kindes als unrein und musste danach ein Reinigungsritual vollziehen. Es misst sich der 2. Februar damit aber nicht nur mit einer jüdischen Tradition, sondern auch mit einer heidnischen Feier, der Lupercalia und dem ebenfalls heidnischen Imbolgfest. Letzteres wurde im keltischen Jahrkreis begangen, da man annahm, die Sonne mache nun einen Sprung und die Tage würden wieder länger. So standen dann in einer Verschmelzung von allem im Mittelpunkt des Feiertages die Kerzenweihe und eine Lichterprozession. Dies alles ist ab dem 4. Jahrhundert bezeugt und gehört seit dem 7. Jahrhundert zu einer bewährten Tradition in der katholischen Kirche. Ich finde, es ist auch heute noch zu dunkel, aber immerhin, es bessert. So dass obiger Spruch wohl seine Richtigkeit hat. Aber kehren wir zurück zu unserem Schnee. In der letzten Episode habe ich ja über erste Lawinenbeschreibungen berichtet. Eine spätere Entwicklung ist dann die naturwissenschaftliche Forschung darüber. Lawinen wurden, wie so vieles, erst im 18. Jahrhundert naturwissenschaftlich analysiert. Für Graubünden war der gelehrte Forscher Pater Placidus Specia zentral. Er lebte von 1752 bis 1833 und stammte aus der Surselva. Dort beobachtete er schon als Bauernkind viele Lawinen, was ihn zu einem anderen Wissenschaftler machte als etwa Johann Jakob Scheuchzer oder Horace Benedict de Saussure. Die beide haben zwar große Verdienste in der Naturwissenschaft, aber sie kamen nie aus ihrem städtischen Umfeld hinaus. Placidus Specia stammte aus Trun und verbrachte seine Kindheit als Bauern- bzw. Hirtenjunge. Als 10-Jähriger konnte er dann eine Schulausbildung beginnen. Diese führte ihn nach Disentis ins Kloster und schließlich wurde er Novize in Einsiedeln und wurde Pater. Nach seiner Weihe arbeitete er als Seelsorger im Hospiz auf dem Lukmanierpass. Sein wissenschaftliches Interesse wurde bald deutlich. Er verband es mit körperlicher Tätigkeit. So bestieg Specia etwa als erster einige Berggipfel in Graubünden und im Glarnerland. Er sammelte umfangreich Mineralien und zeichnete Karten der Umgebung. Zudem setzte er sich vehement für die rätoromanische Sprache ein. Im 18. Jahrhundert konnte man noch Universalgelehrter sein. Nach dem Einfall der Franzosen versuchte Specia zwischen den Parteien zu vermitteln, was nur halb gelang. Seine umfangreiche Mineraliensammlung musste er trotz seiner Verehrung der französischen Aufklärung 1799 als Kriegskontribution an die Franzosen abgeben. Zudem verlor er beim Klosterbrand seine ganze Privatbibliothek und alle seine naturwissenschaftlichen Aufzeichnungen. Seine Karten wurden von beiden Kriegsparteien Österreich und Frankreich beansprucht und benutzt. Von seinen Mitbrüdern wurde Spescher schließlich als Feind Österreichs denunziert, sodass er von diesen bei ihrem Rückzug als Geisel nach Innsbruck verschleppt wurde. In den 18 Monaten dort konnte er allerdings seine Studien fortsetzen und wurde, gemäß eigener Aussagen, anständig behandelt. Als Placidus Spescher in die Schweiz zurückkehren konnte, war allerdings kein Friede eingekehrt. Seine jetzige Zeit war geprägt von Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten und Gemeinden. Ihm wurden zunehmend Querulantentum und Altersstarrsinn nachgesagt. Placidus Spescher starb 1833 in Thrun, an dem Ort, wo er 80 Jahre zuvor geboren worden war. Bezüglich der Lawinenforschung war Placidus Spescher ein Pionier insofern, als dass er das althergebrachte Wissen und seine eigenen Beobachtungen schriftlich zusammenfasste. So legte er unter anderem als erster den Unterschied zwischen Staub- und Grundlawinen fest. Hören wir, wie er über das Lawinenkatastrophenjahr 1749 berichtete. Zitat: Das Jahr 1749 war schneereich. Schon beim Eingang des Winters fiel ein beträchtlicher Schnee, welcher die Ungleichheiten der Talseiten ausebnete. Der Südwind blies und der Schnee setzte sich. Dann erfolgte kalte Witterung und der Schnee ward erhärtet. Den 4. des Hornung fing es an zu schneien und es schneiete unaufhörlich 48 Stunden. Der Schnee lag schon klafterhoch. Am Abend des 6. des Hornungs riss sich die Lawine von der Valanka los und stäubte sich gegen Mila her, wo dem Vieh und einem Mann die Stalltüre so verrammelt wurde, dass man den Mann durch ein eingesägtes Loch in die hintere Wand des Stalls losmachen musste. Nach Aussage der Alten, welches den Leuten bekannt war, war die Lawine der Kalanka ein Vorzeichen der Lawinen der Pulanara und Mila, die von Norden her droheten. Man kehrte sich an die Aussage der Alten zu wenig und schlief in der Gefahr ruhig ein. Um 21:30 Uhr aber, da alles ruhete, begann das Unglück und ward schrecklich. Die Schneelawinen von der Pulanara und Mila rissen sich gleichzeitig los, überfielen das Dorf Ruaras so gewalttätig, dass davon 23 Häuser, das ist 46 Feuerstädte, 3 Speicher, 39 Ställe, 5 Mühlen und Säge, 237 kleine und große Tiere und über 100 Personen zudeckte und bis an den Rhein und noch darüber fortriss. Von den erwachsenen Menschen blieben 44 und von den anderen 20, folglich 64 tot. Zitat Ende. Spescher beschrieb dabei aber nicht nur den Schmerz und das Leiden und den Verlust, sondern auch, wie seltsam Lawinen manchmal sein konnten. Zitat: Viele der Menschen und Tiere, die unter dem Schutte lagen, wurden beschädigt und verlahmt ausgehoben, viele aber ganz gesund und unverletzt gefunden. Von vielen war nur das Halbe, von mehreren aber das ganze Haus ergriffen und mitgeführt. Einige wussten von der Begebenheit nichts, obwohl sie in ihre Behausungen entführt waren. Andere schliefen noch, da sie schon begraben waren. Viele konnten sich nicht befassen, warum die Nacht so lang und der Tag noch nicht angebrochen war. Als sie aber gewahr wurden, dass ihre Fenster und Türen vom Schnee verrammelt waren, besannen sie sich erst, was ihnen begegnet sein musste. Zitat Ende. In seinen Berichten sehen wir auch, wie geholfen wurde. Brach ein Unglück über ein Dorf hinein, dann war vorerst nichts zu machen. Zur Warnung gab es nur dies. Der Pfarrer rannte in die Kirche und läutete Sturm. So erfuhren die Menschen von dem nahenden oder schon hereingebrochenen Unglück. Nach dem Lawinenabgang machte sich die Gemeinschaft auf, ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu helfen. Man wusste ja in der Regel, wer sich wo aufhielt. Um die Menschen unter den Schneemassen zu befreien, setzte man auch damals schon lange Stecken ein, die in den Schnee eingeführt wurden. Auch die Leute der Dörfer rundherum machten sich sofort auf, zu helfen. Wenn Häuser ganz verschüttet wurden, fand man oft noch Familien, die das Unglück überlebt hatten, da der Schnee nicht die ganzen Räume gefüllt hatte. Hier Speschas Bericht über eine solche Situation. Zitat: Christ Josef Riedi, ein Mann von mittlerem Alter, und seine Familie brachten unter dem Schutte 15 Stunden ohne Nahrung zu. Er war noch im Hemde eingehüllt. Sie beteten, trösteten sich, schrien und horchten, obschon sie voneinander abgesondert waren. Man vernahm endlich ihre Stimmen, die sie samtlich und gewalttätig von sich gaben, und sie vernahmen auch der Graber ihre. Man grub ihnen zu, wurde aber genötigt, dem Hausvater durch eine kleine Öffnung einen Strick herabzulassen, damit er damit eine Holzsäge ziehen helfend sich öffnen und sich und die Seinigen retten konnte. Johann de Platz, ein 60-jähriger Greis, nur mit der gewöhnlichen Leinwand angetan, arbeitete mehrere Stunden im Schnee und musste dennoch sein Weib, da er keine Hilfsmittel bei sich hatte, im Stiche und verfrieren lassen. Erstarrt und sinnlos, gleich einem Ausgehauchten, trug man ihn in eine Stube. Man brachte gewärmte Steinplatten an seine Fußsohlen. Er kam zu sich und lebt noch. Zitat Ende. Die präzisen Berichte Speschas sind für den Alpenraum in der damaligen Zeit einzigartig und deshalb umso wertvoller auch für die heutige Lawinenforschung. Man sieht in den Berichten auch immer wieder, wie die Bevölkerung mit den Lawinen vertraut war, wie umsichtig man reagierte. Natürlich versuchten Eingeschlossene, sich zu befreien. Dabei kletterten sie auch einmal durch den eigenen Kamin ins Freie. Oder Kinder wurden beim ersten Wahrnehmen einer nahenden Katastrophe ganz unzeremoniell aus dem Haus befördert, damit sie wegrennen konnten. Sorgfältig gruben die Retter nach allem. Auch Sterbende wurden nicht im Stich gelassen. Pfarrer waren vor Ort, um ihnen die Beichte abzunehmen. Hier noch einmal ein Beispiel. Zitat: Den 6. des Monats entlöste sich die Lawine von Ruas abends um 8 Uhr. Sie hatte ihren Anfang im Pitznäher, dann riss sich der Schnee vom ganzen Tal Mila los, ergriff das Dorf, die Menschen, das Vieh etc. damit. Unter 47 Personen, die ergriffen waren, kamen 27 um das Leben. Eine einzige grub man lebend aus dem mehreren Klafter tiefen Grube hervor. Ehe man sie losmachen konnte, beichtete diese Jungfrau dem Priester und starb gleich darauf. Neben ihr war ein 12-jähriger Knab, welcher während 20-stündigem Begräbnis mit ihr betete und abgesondert schlief. Dieser war von den Ofensteinen sehr verbrannt und stark beschädigt. Er lebt noch. Der eine Arm war so verklemmt, dass er erstarrte und aufgeschwollen war. Erst nach mehreren Tagen zeigte sich der Puls darin. Die Mutter und zwei Schwestern der Jungfrau lagen unweit dabei tot. Sie hatten nur wenige Schluchzer daran gehört. In die andere Hälfte des nämlichen Hauses hatte sich die Mutter des gedachten Knabens mit einem Knäblein von der einen zur anderen Stube geflüchtet. Dort waren zwei andere Knäblein, die ihr zugehörten, das eine im Bette, das andere in der Wiege. Beide wurden vom Schnee überschüttet und die Mutter zwischen Balken verklemmt. Der dritte Lawinenstoß machte sie los und alle drei befanden sich unter dem Dache, da die Kammer dazwischen hinweggestoßen worden war und leben noch. Die Familie Kaduff wurde von der Lawine umgeben und rettete sich zunächst dem Kamine hinauf. Das halbe Haus wurde zerschmettert. Man schmiss, die Lawine bemerkend, die Kinder zu den Fenstern hinaus, die sich mit anderen davon im Hände liefen. Andere aber flohen gekleidet. Zitat Ende. Natürlich rettete man Freunde, Bekannte und Nachbarinnen nicht nur. Die Einwohner der gefährdeten Orte perfektionierten schon früh Bauarten, die retten konnten. So entstand schon um 1500 der Haustyp der Ebenhöchbauten. Diese wurden so ins Gelände gebaut, dass eine Lawine über das Dach hinweg rasen konnte, ohne das Gebäude zu zerstören. Denn das Dach wurde bergseitig nahtlos, eben hoch, an das umliegende Gebiet angeschlossen. Nicht nur Lawinen, auch Steinschläge springen so über das Gebäude hinweg. Allfällig Eingeschlossene konnten darin mehrere Tage unter einer Verschüttung überleben. Zudem wurden Spaltkeile mit eingebaut. Diese sollten Lawinen teilen und von ihrer Bahn ablenken. Diese Spaltkeile wurden vor Hausmauern errichtet. Die Hausmauer der Frauenkirche in Davos ist ein Beispiel dafür, wie eine ganze Mauer ein eigentlicher Keil ist. Diese Frauenkirche wurde um 1280 im Auslauf eines Lawinenzugs errichtet. 1602 wurde sie dann tatsächlich von einer Lawine zerstört. Im nächsten Jahr errichtete man sie neu, versehen eben mit einem solchen Lawinenkeil. Etwas Ähnliches ist von Leukerbad bekannt. Dort wurde um 1600 eine 4x80 Meter messende Mauer erbaut, die Lawinen umleiten sollte. Auch wurden schon bald in Häusern Lawinenkeller eingebaut, quasi Bunker, wo Familien ein Unglück überleben konnte. Auch das Gelände wurde bearbeitet, um Schutz zu bringen. So wurde ob Andermatt ein Bannwald nicht nur errichtet, sondern es wurde schon 1397 ein ausdrückliches Verbot erlassen, Holz in diesem Wald zu schlagen, da er ein Schutzwall gegen Lawinen war. Übrigens sehen wir in Siedlungen mit dem Namen bzw. der Endung Laui einen Lawinenbezug. Ein weiteres Zeichen, dass unsere Vorfahrinnen und Vorfahren mit diesem Phänomen umgehen konnten und sogar dort ihre Siedlungen bauten, wo mit Abgängen zu rechnen war. Lassen Sie mich für heute enden, damit die Folge nicht zu lang wird. Da ich nun so dringend etwas über die Lichtmess sagen musste, verschieben sich die Sagen zu Schnee und Eis nun nochmals um 2 Wochen. Genießen Sie das zusätzliche Licht oder die gesegneten Kerzen. Auf Wiederhören!